Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
3 Milliarden Fotos. So viele Bilder von Personen liegen in der Datenbank eines US-Unternehmens, das eine Software zur Gesichtserkennung entwickelt hat. Das hat vor kurzem die New York Times berichtet. Wir schauen uns heute in der Sendung nochmal genauer an, was mit so einer Software alles möglich ist. Außerdem geht es um einen ganz besonderen Stammbaum. Keinen biologischen, sondern den Stammbaum der Gebärdensprachen in Europa. Offenbar gibt es nämlich mehrere große Sprachfamilien, die sich unterschiedlich entwickelt haben. Forschung aktuell heute mit Michael Bödecker. Schönen guten Tag. Zunächst aber schauen wir nach Brüssel. Dort ist heute Mittag die 12. Europäische Weltraumkonferenz zu Ende gegangen. Das ist das bedeutendste Raumfahrttreffen des Jahres in Europa. Mehr als 1000 Fachleute waren dort, aus Politik und Wirtschaft und auch von den Raumfahrtagenturen, vom Militär und der Europäischen Kommission. Sie haben dort über die Lage der europäischen Raumfahrt beraten. Denn mit einem Umsatz von über 50 Milliarden Euro pro Jahr und mit mehr als 200.000 Menschen, die in dem Bereich beschäftigt sind, ist die Raumfahrt für Europa sehr wichtig. Dirk Lorenzen ist für uns in Brüssel. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie Europa gerade dasteht im weltweiten Vergleich.
Europa steht sehr gut da. Europa kann alles, außer selbst Menschen ins All zu bringen. Bemannte Raumschiffe startet Europa nicht. Aber ansonsten spielt man wirklich ganz oben mit. Man hat das eigene Navigationssystem Galileo, das im nächsten Jahr dann seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen wird. Herausragend ist Europa beim Erdbeobachtungssystem Copernicus. Da ist man wirklich weltweit an der Spitze. Diese Satelliten liefern 12 Terabytes an Daten über die Erde und die Umweltbedingungen pro Tag. Es gibt viele Firmen, die ursprünglich aus den USA stammen und jetzt in Berlin, Amsterdam oder sonst wo in Europa angesiedelt sind und mit diesen Daten eben Geld verdienen. Europäische Firmen bauen auch Telekommunikationssatelliten für Unternehmen in Übersee und natürlich hat Europa dann die neue Ariane 6 Rakete, die im Dezember zum ersten Mal starten soll und die eben Europas unabhängigen Zugang ins All sicherstellen soll, wie der für Raumfahrt zuständige Kommissar Thierry Breton heute Mittag gerade noch einmal betont hat.
Diese Konferenz findet jetzt in Brüssel statt, mit starker Beteiligung auch der Europäischen Kommission. Die neue Kommission hat den Green Deal verkündet. Das heißt, bis 2050 soll der Kontinent klimaneutral werden. Ist das auch bei den Raumfahrern ein Thema?
Das ist auch für die Raumfahrt wirklich sehr wichtig. Es gibt ja nicht nur eben die Europäische Weltraumorganisation ESA, sondern auch die Europäische Union, die sehr viel Geld für den Weltraum ausgibt. Ab 2021 für die nächsten 7 Jahre sollen dann 16 Milliarden Euro da zusammenkommen. Fast 10 Milliarden für den Betrieb und die Weiterentwicklung des hochpräzisen europäischen Navigationssystems Galileo. Und Galileo spielt eben bei diesem Green Deal wirklich eine Rolle. Durch die gezielte Lenkung des Auto- und Flugverkehrs lässt sich zum Beispiel der Ausstoß von Abgasen reduzieren. Ein anderes Stichwort ist Precision Farming, der präzise Ackerbau. Da werden Dünger und Pestizide satellitengesteuert wirklich furchengenau auf die Felder ausgebracht, sodass man möglichst sparsam und umweltschonend vorgeht. Und zudem setzen dann EU und ESA auf 3 Satelliten, die in etwa 5 Jahren genau zeigen sollen, wo in der Welt wie viel Kohlendioxid frei wird und eben vorhanden ist in den verschiedenen Bereichen. Das führt dann nicht direkt dazu, dass es weniger CO2 wird, aber man weiß dann eben anhand der Daten aus dem All, wo es Probleme gibt, die man auf der Erde lösen muss.
Der Weltraum, haben wir jetzt schon festgestellt, ist in vielen Bereichen ein ganz großes Geschäft. Sind da politische Vorgaben wirklich nötig?
Ein Beispiel, dass ein Rahmen wirklich notwendig ist, ist der Weltraummüll. Bisher darf de facto fast jeder einfach alles ins All starten, was er will und muss sich nicht groß darum kümmern, was dann später mit den Satelliten oder ausgebrannten Raketen geschieht. Gerade jetzt mit diesen riesigen Netzwerken von Tausenden von Satelliten, die in den nächsten Jahren starten, wird dieses Problem dann eben wirklich immer größer. Und nicht alle in der Industrie sind wirklich bereit, mehr Geld auszugeben und die Satelliten so auszustatten, dass sie dann auch hinterher gezielt zum Absturz gebracht werden können. Dieses Bewusstsein muss sich erst entwickeln und vermutlich wird das nicht ohne internationale Regeln gehen.
Das heißt, solche Regeln gibt es bisher gar nicht?
Nein, bisher gibt es erstaunlicherweise wirklich keine klaren Vorgaben. Das war auch bisher kein so großes Problem, aber jetzt wird es eben wirklich bedrohlich. Zudem muss es so eine Art Verkehrsüberwachung geben. Also für die Sicherheit im All muss man viel genauer überwachen, was fliegt denn da oben wirklich herum. Da bleibt viel zu tun. Und diesem himmlischen Verkehrsmanagement, nach dem auch hier in Brüssel eben alle fragen, dem hat sich jetzt auch die Bundesregierung verschrieben. Wenn Deutschland dann im 2. Halbjahr den EU-Ratsvorsitz innehat, will Thomas Jatzombek, der Koordinator für Luft- und Raumfahrt, unter anderem eben in und Konferenzen für klarere Regeln sorgen. Der Weltraum ist eben inzwischen für so viele Länder und Unternehmen interessant, dass man sich diese Sorglosigkeit der ersten, sagen wir mal, 50, 60 Jahre Raumfahrt einfach nicht mehr leisten kann.
In Brüssel ist heute die 12. Europäische Weltraumkonferenz zu Ende gegangen. Von dort berichtet hat Dirk Lorenzen. Die deutsche Gebärdensprache wird von rund 200.000 Menschen verwendet. Sie ist aber lange nicht die einzige Gebärdensprache. Genau wie bei den gesprochenen Sprachen gibt es große Unterschiede. Unterschiede zum Beispiel in Wortschatz und Grammatik. Und auch die Buchstaben des Alphabets werden je nach Sprache anders dargestellt. Wie sich die europäischen Gebärdensprachen auseinanderentwickelt haben, das war bisher weitgehend unerforscht. Aber jetzt haben US-amerikanische und europäische Forscher einen ersten Stammbaum vorgestellt. Volkert Wildermuth berichtet.
Wenn Linguisten die Verwandtschaft von Sprachen studieren wollen, dann greifen sie zuerst zu den Wörterbüchern und suchen nach Ähnlichkeiten. Leider, so musste Justin Power von der Universität Texas in Austin feststellen, gibt es kaum umfassende Wörterbücher für die Gebärden in unterschiedlichen Ländern. Aber
am Ende war es dann doch einfacher als gedacht. Wir haben uns nicht die kompletten Gebärdensprachen angesehen, sondern nur die Fingeralphabete, bei denen Buchstaben durch Handformen ausgedrückt werden. Wir haben die Ähnlichkeit der Handhaltungen verglichen und in eine Datenbank eingegeben.
Im deutschen Fingeralphabet würde die Abkürzung für den Deutschlandfunk DLF so ausgedrückt. D, Zeigefinger ausgestreckt, der Daumen bildet mit den restlichen Fingerspitzen einen Kreis. L, Zeigefinger nach oben, Daumen zur Seite. F, Daumen und Zeigefinger bilden einen Kreis, die restlichen Finger zeigen nach oben. In Frankreich ist das ganz ähnlich, nur beim F bilden Daumen und Zeigefinger keinen Kreis, sondern werden übereinander gekreuzt. Es gibt also Ähnlichkeiten und Unterschiede und damit genug Material, um einen Stammbaum zu erstellen. Justin Power hat 40 heutige Fingeralphabete untersucht und dazu 36 historische. Das älteste stammt aus einem Buch, das 1593 im spanischen Yebra gedruckt wurde. Die Daten analysierte Justin Power mit Kollegen aus Orléans und Jena mit denselben Methoden, mit denen Biologen evolutionäre Stammbäume rekonstruieren.
Überraschenderweise scheinen sich die europäischen Gebärdensprachen recht unabhängig voneinander entwickelt zu haben.
Und das, obwohl es bereits Austausch gab. Zur Zeit der Aufklärung wurden in verschiedenen Ländern Schulen für gehörlose Menschen gegründet. Wörterbücher für Fingeralphabete wurden ausgetauscht. Es gab auch persönliche Kontakte.
Die Leute aus anderen europäischen Ländern kannten zum Beispiel die Schule für Gehörlose in Frankreich. Und sie wussten auch von den historischen Wörterbüchern aus Spanien. Und trotzdem haben die jeweiligen Gemeinschaften ihre Gesten recht unabhängig voneinander entwickelt.
Dennoch gibt es heute kein babylonisches Gebärdengewirr. Justin Power kann 5 klar getrennte Familien von Fingeralphabeten unterscheiden. Eine spanische, eine französische, eine österreichische, eine britische und eine schwedische Gruppe. Zur französischen Gruppe gehören zum Beispiel auch die Alphabete von Griechenland, Irland, Brasilien, Pakistan und Dänemark, während sich das britische Alphabet in Tschechien, Australien und Indien durchsetzte. Fingeralphabete können auch aussterben. Die österreichische Gruppe verschwand, als deren Nutzer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum internationalen Fingeralphabet wechselten, das zur französischen Gruppe gehört.
Das war für mich eines der interessantesten Ergebnisse, dieser harte Bruch dieses Fingeralphabets. Warum auch immer verwendeten es die Leute nicht länger und übernahmen stattdessen das neue internationale Fingeralphabet.
Die eigentlichen Gebärdensprachen der österreichischen Gruppe dagegen sind nach wie vor eigenständig. Abstammung, getrennte Entwicklung, überraschende Ähnlichkeiten, Aussterben. Die Fingeralphabete zeigen hier große Ähnlichkeit zur biologischen Evolution und zur Entwicklung der gesprochenen Sprachen. Aber Justin Power betont, dass es sich hier nur um einen allerersten Blick auf die Geschichte der Gebärdensprachen handelt. Denn die Sprachen sind nochmal um Größenordnungen komplexer als ihre jeweiligen Fingeralphabete.
Volkert Wildermuth war das über die Entwicklung der europäischen Gebärdensprachen. Deutschland gehörte übrigens ursprünglich zur österreichischen Gruppe, ist aber später in die französische Gruppe gewechselt. Seit dem Wochenende gibt es einen Riesenwirbel um eine Fotosammlung. Die Fotosammlung gehört dem New Yorker Unternehmen Clearview. Die New York Times hat über die 3 Milliarden Fotos in der Datenbank von Clearview berichtet. Mit der Datenbank identifizieren nämlich Sicherheitsbehörden Menschen, die von einer Überwachungskamera gefilmt wurden. Mein Kollege Peter Welchering weiß mehr darüber. Peter, hat Clearview da einen technischen Durchbruch in der Gesichtserkennung erzielt?
Nein, das kann man nicht sagen, denn nach allen Informationen, die hier zumindest vorliegen, verwendet auch Clearview ganz einfach die ganz klassischen Algorithmen für Gesichtserkennung. Und bei der Trefferquote liegen die da so im guten Mittelfeld. Zu den falschen Treffern, da sagt Clearview allerdings gar nichts. Also falsch-positive Treffer oder false-positive, das sind ja die Fälle, bei denen ein Gesichtserkennungssystem jemanden falsch identifiziert hat. Insgesamt also nichts technologisch, nichts Neues, was da tatsächlich geboten wurde, aber die Unverfrorenheit, mit der Clearview Fotos aus dem Web absaugt, also von YouTube runterlädt, von Instagram holt, von Twitter, Facebook, aus Blogs absaugt, Unternehmenswebseiten auswertet. Also diese Unverfrorenheit, die ist schon groß, denn die meisten sozialen Plattformen und übrigens auch die meisten Unternehmenswebseiten, die verbieten es ja ganz ausdrücklich, automatisch Bilder abzusaugen. Und genau das macht aber Clearview, kümmert sich um das Verbot nicht. Und deshalb wollen übrigens Facebook und Twitter auch einen Verstoß gegen die Nutzungsrechte ihrer Plattformen durch Clearview jetzt prüfen.
Amerikanische Strafverfolgungsbehörden, die sprechen ja von einer hohen Trefferquote. Wie stellen die das an?
Dazu schweigt sich auch Clearview wiederum aus, aber sie sind ja nicht die Einzigen, die sowas machen. Da kann man von anderen Systemen her auch auf das, was Clearview macht, zurückschließen. Google hat ja auch so ein System entwickelt, allerdings dann keine Suchmaschine dazu aufgesetzt, was die erst vorhatten. Und die Sicherheitsabteilung von Facebook, die unterhält auch so ein System. Es gibt übrigens auch mehrere Sicherheitsunternehmen, auch in Europa, die etwas sowas anbieten. Und da fragt man sich im Augenblick, ist das überhaupt zu vereinbaren, etwa mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung? Allerdings haben die alle, nach meiner Kenntnis, weniger Fotos in ihren Datenbanken als eben Clearview. Gesichtserkennungssysteme, die arbeiten heute standardmäßig mit 2 Algorithmen. Ein Algorithmus, der ist zuständig für die markanten Gesichtspunkte, also der vermisst sozusagen die Biometrie, Augenabstand, Nasen-Mund-Abstand, Lippenform, Ohrläppchen und so weiter. Das sind insgesamt jetzt schon bis zu 512 Messpunkte im Gesicht, also das ist richtig viel geworden. Und damit kann man dann ein Gesicht wirklich individuell zuordnen, das geht genauso wie mit einem Fingerabdruck. Der zweite Algorithmus, der stammt aus der klassischen Bilderkennung und der wird eingesetzt, um fehlende Bildmerkmale zu rekonstruieren. Also etwa ein Mund, der durch einen Schal verdeckt ist oder wenn eine Gesichtshälfte abgeschattet ist, die Nase nicht mehr so richtig zu erkennen ist. Und so ist übrigens auch perspektivische Rekonstruktion möglich, weil Überwachungskameras, die hängen ja meistens an Decken oder oben an Wänden. Dagegen sind die Bilder von Menschen auf Unternehmenswebsites, die man da so sieht oder bei Facebook, auf Augenhöhe gemacht. Und deshalb kommt es da zu Verzerrungen, die müssen weggerechnet werden. Das macht dieser zweite Pixel-Algorithmus.
Und mit diesen Algorithmen werden dann zum Beispiel Bilder aus Überwachungskameras abgeglichen. Und mit den 3 Milliarden Fotos von Clearview kann man sagen, je mehr Bilder, desto besser ist die Trefferquote?
Also für die Trainingsphase eines Gesichtserkennungs gilt das, so viel Bilder wie möglich. Aber für die operative Phase, da gilt was anderes. Da gilt dann eigentlich, je mehr Bilder, desto mehr Fehlidentifizierungen. Also falsch-positive Zuordnungen gibt es dann auch. Allerdings empfinden die Strafverfolgungsbehörden, die sowas einsetzen, diese falsch-positiven Zuordnungen überhaupt gar nicht als Problem. Die sagen sich, besser 10 Verdächtige, dann kriegen wir schon mit normalen polizeilichen Ermittlungsmethoden raus, wer es denn nun war, als nur 2 Verdächtige, von denen dann beide doch letztlich falsch-positiv sind, also es nicht waren.
Über 600 Sicherheitsbehörden sollen schon mit der Clearview-Datenbank Verdächtige identifiziert haben. Sind das alles amerikanische Sicherheitsbehörden oder auch andere?
Es sind auch andere. Ausschließend kann man die chinesischen Sicherheitsbehörden, weil die haben ihre eigenen Gesichtserkennungssysteme und viel größere, umfassendere Datenbanken. Und da sind ja in diesem Bereich die Unternehmen Huawei und ByteDance sehr stark engagiert. Und von den europäischen Nachrichtendiensten, da wissen wir, dass die auch mit amerikanischen Anbietern und Dienstleistern in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben und auch noch zusammenarbeiten. Da gibt es und gab es beispielsweise enge Arbeitsbeziehungen zu Google, als die etwa ihre FaceNet-Datenbank aufgebaut haben. Auch deutsche Sicherheitsbehörden sind hier unterwegs und nutzen solche Datenbanken für Identifizierung. Ob die allerdings Clearview nutzen, das wissen wir nicht. Und Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, den habe ich eine halbe Stunde vor der Sendung fragen können, ob er da Erkenntnisse hat. Der weiß nicht, ob Deutsche betroffen sind und der weiß nicht, ob tatsächlich dann auch deutsche Sicherheitsbehörden Clearview-Datenbanken verwenden, aber er will der Frage nachgehen.
Die Firma Clearview steht in der Kritik, weil sie einen Service zur Gesichtserkennung anbietet. Was damit alles möglich ist, hat Peter Welchering berichtet. Vielen Dank. Die Ozeane werden saurer und darunter leiden viele Meeresbewohner, Korallen zum Beispiel. Jetzt wurden auch bei Haien Schäden durch zu saures Wasser festgestellt, und zwar beim Puffotter Katzenhai. Das ist ein kleiner Hai, etwa 60 cm lang, der vor der Küste von Südafrika lebt. Dessen Haut wird durch saures Wasser geschädigt. Es geht dabei um die winzigen Zähne, die sich auf der Haut von Haien befinden. Dank dieser Strukturen können Haie überhaupt so schnell durchs Wasser gleiten. Aber so wie menschliche Zähne von Cola angegriffen werden, verursacht zu saures Meerwasser auch Schäden an den Haizähnen auf der Haut. Meeresbiologe Lutz Auerswald arbeitet für die Fischereibehörde in Südafrika und er ist einer der Forscher, die darüber gerade im Fachblatt Scientific Reports berichtet haben. Ich habe ihn vor der Sendung in Südafrika erreicht. Man hört im Hintergrund auch noch etwas den Verkehr in Kapstadt. Und ich habe ihn gefragt, was das Besondere ist an der Haut dieser Haie.
Die Haie haben sogenannte Hautzähne, Denticles. Das sind Strukturen ähnlich wie die Schuppen an Knochenfischen. Also auch andere Knorpelfische wie Rochen oder Chimären haben diese Hautzähne. Und die bestehen aus Dentin, also aus Calciumphosphat. Und sie werden von der Haut gebildet und im Prinzip sind sie identisch mit den Zähnen im Maul, die auch von der Haut gebildet werden, im Gegensatz zu unseren Zähnen, die von den Knochen gebildet werden.
Und was passiert jetzt mit der Haut von Haien und mit den Hautzähnen, wenn das Wasser saurer wird?
Wir haben das ja im Labor getestet und wir haben eine chemische Korrosion festgestellt von diesen Hautzähnen. Also das konnten wir unter dem Elektronenmikroskop einmal sehen. Da sieht man schon, dass alles rauer ist, die Kanten nicht so scharf wie in der Kontrollgruppe. 25% der Hautzähne waren geschädigt im sauren Wasser oder angesäuerten Wasser verglichen mit dem normalen Seewasser.
Was hat das für Auswirkungen für den Hai? Inwiefern hat er ein Problem dadurch?
Wir können das für diesen kleinen Hai, den wir untersucht haben, sagen, stellt vielleicht einen Mangel an Schutz dar, der Haut, wenn die Hautzähne geschädigt sind. In größeren freischwimmenden Haien allerdings spielen die noch eine größere Rolle in der ganzen Dynamik des Schwimmens. Also bis zu 12% der Schwimmgeschwindigkeit gehen auf Kosten dieser Hautzähne, also die Turbulenzen reduzieren am Haikörper und beim Schwimmen. Also da wäre zum Beispiel das Jagen von größeren Haien oder auch die Flucht beeinträchtigt.
Weil die eben mehr Energie aufwenden müssten, um sich überhaupt durch das Wasser fortzubewegen.
Ja, entweder mehr Energie aufwenden oder sie können einfach nicht so schnell schwimmen vielleicht. Haben wir natürlich nicht getestet.
Wirkt sich dieses saure Wasser auch auf die richtigen Zähne des Hais aus, also auf die im Maul?
Davon gehen wir aus, weil es, wie gesagt, derselbe Ursprung ist und auch dasselbe Material. Also das konnten wir bei diesem kleinen Hai nicht untersuchen, weil da sind die Zähne noch kleiner als die Hautzähne. Also der ist jetzt kein großer Jäger und lebt mehr von Wirbellosen am Boden. Aber wir gehen davon aus, haben es aber nicht untersucht und planen das auch in der Zukunft.
Jetzt ging es hier in dieser Studie um diesen kleinen Hai, der am Meeresboden vor allem lebt. Aber könnte das bei anderen Haien auch so ähnlich ablaufen?
Davon gehen wir eigentlich aus. Also da gibt es bestimmt Variationen zwischen den Arten. Aber wir haben den Hai auch ausgewählt als Stellvertreter sozusagen, um Schlüsse zu ziehen für andere Arten. Weil zum Beispiel hier lebt der große weiße Hai und es ist sehr schwierig, da jetzt experimentell irgendwas zu untersuchen. Einmal, weil er geschützt ist und andererseits lässt er sich halt viel schlechter handhaben in Gefangenschaft und experimentell bearbeiten.
Experimente dann also doch lieber mit kleinen Haien und nicht mit dem großen Weißen, sagt Meeresbiologe Lutz Auerswald. Wir haben darüber gesprochen, dass sauer werdende Ozeane bei Haien Schäden verursachen können. Und jetzt gibt es noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas.
Das neuartige Coronavirus ist nach Einschätzung der Bundesregierung kein Grund für Alarmismus. Für die Menschen in Deutschland bedeutet die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit aus China vorerst nur ein sehr geringes Gesundheitsrisiko. Das sagte heute ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Das neuartige Virus sei nach derzeitigem Wissensstand weit weniger gefährlich als der SARS-Erreger vor einigen Jahren. In China überstieg die Zahl der bestätigten Infektionen derweil die Marke von 500. 17 Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus sind bekannt. Zumeist betrafen sie aber ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Am Nachmittag trat der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen. Er berät über die Frage, ob der Krankheitsausbruch bereits als internationaler Notfall einzustufen wäre und welche Maßnahmen zur Eindämmung empfohlen werden sollten. Die offizielle Einschätzung der WHO wird in Kürze erwartet.
Die Präimplantationsdiagnostik wird häufiger angewendet.
Mit einer Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, können Embryonen auf schwere Erbkrankheiten untersucht werden. Die Zahl der Fälle, in denen das in Deutschland auf legale Weise, nach Zustimmung einer Ethikkommission auch geschieht, ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Von 174 im Jahr 2016 auf 319 im Jahr 2018. Das geht aus einem heute vom Bundeskabinett beschlossenen Bericht über die Erfahrungen mit der PID hervor. Die Zahl der Zustimmungen liegt damit leicht über den Erwartungen. Bei der Vorlage der entsprechenden Verordnung war das Bundesgesundheitsministerium von rund 300 Fällen im Jahr ausgegangen.
UV-Blocker aus Sonnencremes können ins Blut übergehen.
Das berichten Forschende aus den USA im medizinischen Fachmagazin JAMA. Sie machten Versuche mit 48 gesunden Probanden, die verschiedene Sonnencremes und Sprays auf die Haut auftragen mussten. Anschließend wurde untersucht, ob sich in Blutproben der Teilnehmer Rückstände von Avobenzon nachweisen lassen. Das ist ein organischer Inhaltsstoff, der in vielen Sonnencremes als Absorber von schädlicher UV-Strahlung eingesetzt wird. In allen Fällen war Avobenzon im Blutplasma nachweisbar, und zwar in Konzentrationen, die 6- bis 15-fach über einem Grenzwert lagen, der von der US-Gesundheitsbehörde FDA empfohlen ist. Inwieweit von der Aufnahme von Avobenzon in den Körper tatsächlich ein Gesundheitsrisiko ausgeht, müssen weitere Studien erst noch zeigen.
Ein süßerer Blütennektar ist für Bienen nicht zwangsläufig besser.
Wenn Hummeln und Bienen von Blüte zu Blüte fliegen, um Nektar zu sammeln, geht es auch um Effizienz. Je zuckerhaltiger der Nektar, desto mehr Nährwert steckt darin. Allerdings zeigt eine Studie im Journal of the Royal Society Interface jetzt, dass eine hohe Zuckerkonzentration für die Bienen nicht unbedingt von Vorteil ist. Denn je süßer der Nektar, desto zähflüssiger wird er. Die Bienen müssen dann mehr Zeit auf der Blüte verbringen, um eine bestimmte Nektarmenge aufzunehmen. Und zurück im Bienenstock brauchen sie auch länger, um die Zuckerlösung wieder hervorzuwürgen, bevor sie zum nächsten Sammelflug starten können.
Gelagerter Urin eignet sich als Flüssigdünger.
Menschlicher Urin enthält Nährstoffe wie Stickstoff, Kalium und Phosphat, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden könnten. Allerdings wird das bisher selten im größeren Stil getan. Unter anderem aus der Sorge heraus, mit dem Urin könnten Antibiotika-Resistenzgene in der Umwelt verbreitet werden. Forscher aus den USA haben nun mit Versuchen gezeigt, wenn man Urin für mehr als 12 Monate in geschlossenen Tanks lagert, werden mehr als 99% der enthaltenen Antibiotika-Resistenzgene deaktiviert.
Der weltälteste Meteoritenkrater befindet sich in Westaustralien.
Und zwar in einem Ort namens Yarrabooba. Der Krater selbst ist stark erodiert und äußerlich nicht mehr zu erkennen. Aber anhand von Spuren im Gestein des Untergrundes lässt sich der Einschlag noch nachweisen. Geologen der australischen Curtin University haben jetzt mit Hilfe der sogenannten Uran-Blei-Datierung auch das Alter bestimmt. 2,2 Milliarden Jahre, ein neuer Rekord.
Sternzeit, 22. Januar, und ewig blinkt der Dämon. Bei Einbruch der Dunkelheit steht das Sternbild Perseus zwischen Cassiopeia und Stier fast im Zenit. Dort leuchtet unter anderem ein Stern, der regelmäßig alle 68 Stunden vorübergehend an Helligkeit verliert. Wer in den Umrissen des Sternbilds eine leicht verbogene Wünschelrute erkennt, findet Algol fast am Ende des rechten Griffs. Normalerweise ist er der zweithellste Stern der Figur. Heute Abend aber werden aufmerksame Beobachter einen allmählichen Helligkeitsabfall erkennen. Am deutlichsten wird dies im direkten Vergleich mit seinem rechten Nachbarstern Rho Persei. Der Helligkeitsunterschied zwischen beiden Sternen nimmt stetig ab, bis Algol gegen 22 Uhr sogar geringfügig dunkler erscheint als dieser. Wenig später kehrt sich die Entwicklung um und in den folgenden Stunden steigt die Helligkeit von Algol wieder auf den normalen Wert an. Sie bleibt dann bis Samstagabend unverändert. Algol ist der bekannteste Bedeckungsveränderliche. Dort umkreisen sich zwei eng benachbarte Sterne so, dass der hellere von beiden alle knapp 3 Tage hinter dem dunkleren entlangzieht. Da während dieser Zeit sein Licht nicht bis zu uns vordringen kann, nimmt die Gesamthelligkeit beider Sterne dann vorübergehend ab, so wie heute Abend. Im Altertum galt die Veränderlichkeit Algols dagegen als unheimlich, weil die Sterne idealerweise mit himmlischer Konstanz leuchteten. Das bezeugt auch sein Name, hieß Algol doch im Arabischen ursprünglich Ras Algol. Und das bedeutet so viel wie Kopf des Dämons.
Der deutsche Aktienindex ist auf einem neuen Rekordhoch. Mehr dazu gleich hier im Deutschlandfunk in Wirtschaft und Gesellschaft mit meiner Kollegin Josephine Schulz. Und das war Forschung aktuell. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Michael Bördecker.